Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Auch in dieser Woche wollen wir Sie gerne informieren über Sachen, die bei uns im Kreis los sind. Heute, wie Sie sehen, mit einem Gast, der Frau Dr. Rainer Matatko. Warum sie heute hier ist, das erklären wir gleich. Beziehungsweise, nee, ich starte gleich mit unserem Thema. Und zwar geht es heute nochmal um ein Thema, das viele von Ihnen entweder als Großeltern, als Eltern, als Kinder, als Ehemalige interessieren wird. Es geht um unsere Bergstraßer Schulen. Und, Hengert, was ist diese Woche los? Wir sind diese Woche gestartet mit diesem Thema.
Ja, der Kreis Bergstraße schreibt derzeit seinen Schulentwicklungsplan fort. Das klingt ein bisschen sperrig, was ein Schulentwicklungsplan so genau ist und was wir machen, das werden wir gleich gemeinsam auch noch erklären. Aber wir führen derzeit Regionalkonferenzen durch. Das heißt, jeder, der zu diesen Regionalkonferenzen kommt, wir hatten gestern eine in Lambertheim für das Ried, vorgestern eine in Bensheim für die Bergstraße, der kann sich mit seinen Ideen und Vorstellungen zur Schullandschaft, zu Schulgebäuden, Kreis Bergstraße und auch bezüglich der Weiterentwicklung der Schulen, der Ausstattung der Schulen und anderer begleitender Themen einbringen. Es gibt einen sehr offenen Austausch. Dabei sind vor allem nach den Erfahrungen der ersten zwei Regionalkonferenzen Schulleiter, Lehrer, Elternvertreter, Schülervertreter auch, aber sehr wenige und auch Vertreter der Kommunalpolitik, gestern der Lambertheimer Bürgermeister zum Beispiel und Vertreter aus Biblis, aus Viernheim, aus Bürstadt, die Bürstädter Bürgermeisterin, vorgestern auch Vertreter der Kommunalpolitik, also all jene, die sich um dieses große Thema Schule interessieren.
Gut, wie üblich machen wir ganz kurz nochmal einen Cut hier mit diesem Thema und springen in die Woche. Was war ansonsten los, wenn wir jetzt erstmal das Thema Schulentwicklungsplan aus uns vorlassen?
Also in der Woche war viel los, wie fast immer in meinen Wochen. Ich war zum Beispiel gestern an der Schule, der Dietrich-Bonhoeffer Schule, die haben ein mega tolles Konzept. Das würde ich jetzt gerne groß erklären, das würde den Rahmen sprengen. Aber das Spannende ist, die Schüler organisieren sich, und es ist eine weiterführende Schule, organisieren sich in ihrem Lernen dort so weitgehend selbst, dass die sich sogar relativ frei in das jeweilige Fach einwählen und den Raum, in dem sie sind. Das heißt, die Schüler haben die Möglichkeit, durchs Internet zu sagen, in den ersten zwei Stunden bin ich heute in der Lernwerkstatt Deutsch und in der dritten, vierten Stunde bin ich in der Lernwerkstatt Mathematik. Das können die Schüler aller Jahrgangsstufen, die dort an dem Projekt teilnehmen, die sind bisher die fünfte, sechste, siebte, das wächst auf. Und dann hat jeder Schüler seinen individuellen Lernplan und verfolgt dann diese Lernwerkstatt mit dem Coach, so heißen dort die Lehrer, diesen Lernplan. Und dann, wenn der Schüler sich fit fühlt, die Klausur zu schreiben, und da gibt es sozusagen einen Zeitrahmen, in der er die schreiben muss, dann meldet er sich und sagt, er möchte die Klausur schreiben. Und dann kann er sich in einen Stilleraum einwählen und dort an der Stille unter Aufsicht die Klausur schreiben. Dieses Konzept soll dazu führen, dass die Schüler ihr Lernen selbst organisieren und auch sich gegenseitig den Stoff beibringen. Und bisher geht das Konzept wohl auf, was das Interesse der Schüler an Schule angeht. Die wollen natürlich das Ganze auch testen, wie wirkt es auf die Ergebnisse. Wir haben in Hessen zentrale Abschlussprüfungen, also welche Auswirkungen das auf die Prüfung. Ich finde es aber sehr spannend. Das habe ich mir angesehen. Ich war gestern bei einem tollen alten Gehöft, das ist ein Gastronomie- und Reiterhof, und habe dort einen Förderbescheid überreicht. Die bauen dieses Gehöft um, renovieren das ganz toll. Ja, Schulentwicklungsplan ist diese Woche im Fokus, ansonsten noch viele Sitzungen, wo es ums Geld geht, denn derzeit stellen wir unseren Wirtschaftsplan und unsere ganzen Wirtschaftspläne für das nächste Jahr auf, und das wird sehr knackig, weil die Finanzlage der öffentlichen Haushalte, ich glaube, es hat jeder mitbekommen, echt schwierig wird durch die wirtschaftliche Krise. Und gerade eben habe ich mich gegen Grippe impfen lassen. Dazu werde ich auch nochmal einen Social Media Post nennen. Ein Stückchen für Gesundheitsprävention zu werben, gehört ja auch zu meinen Aufgaben.
Gut, dann bleiben wir gleich beim Thema Schulentwicklungsplan. Können Sie zu Beginn nochmal ganz kurz sagen, was ist das, was steht da genau drin?
Ich glaube, da würde ich das Wort einfach mal weitergeben an die Fachfrau, die für uns...
Gerne.
Ich stelle die Fachfrau vor, das wäre das Beste. Neben mir ist Frau Dr. Rainemann Matatko. Und sie ist von uns beauftragt worden, mit ihrem Büro, den Schulentwicklungsplan fachlich zu begleiten. Insbesondere die ganzen Prognosedaten, die sehr wichtig sind, werden von ihr erarbeitet. Und das ist auch ein Kern des Schulentwicklungsplans. Und vielleicht können Sie jetzt sagen, was ein Schulentwicklungsplan ist.
Genau, der Schulentwicklungsplan, der betrachtet die äußere Schulentwicklung, also den Rahmen.
Weiter weg, ich habe es auch weiter weg, sonst ist es zu laut.
Ah, ein Schulentwicklungsplan betrachtet die äußere Schulentwicklung, also den Rahmen sozusagen, in dem sich letztendlich Schule am Ende dann auch pädagogisch bewegt. Das heißt, wir schauen an, wie entwickeln sich eigentlich an der einzelnen Schule die Schülerzahlen in den kommenden Jahren, wie viele Klassen sind dementsprechend zu bilden, und dann kommt immer der ganz wichtige Punkt, der Abgleich, ob das, was sozusagen an Räumen vorhanden ist, mit dem zusammenpasst, was wir als Klassenzahl der Zukunft prognostizieren.
Und wenn man jetzt von ganz oben auf den Kreis Bergstraße drauf guckt, was sind so die größten Entwicklungen? Steigen unsere Schülerzahlen, steigen die nur in bestimmten Regionen? Wie müssen wir uns das vorstellen, so dieses große Bild?
Ja, das ganz große Bild ist, sie wachsen weiter, sie sind schon in den letzten Jahren gewachsen und wir gehen davon aus, das geht die nächsten Jahre auf jeden Fall noch einige Jahre so weiter. Wir sehen auch, dass es so Richtung 2030 sich dann wieder in eine andere Richtung voraussichtlich bewegen wird, dass es also nicht unendlich weiter steigen wird, aber erstmal kommen noch ein paar sehr, sehr, sehr starke Kinderjahrgänge auf die Schulen zu.
Gut, da können wir wenig machen, wollen wir wenig machen, freuen wir uns ja eher, dass es mehr Kinder gibt. Wenn wir jetzt auf diese Regionalkonferenzen gucken, zwei haben schon stattgefunden für die Bergstraße und für das Ried, inklusive Viernheim, die anderen beiden kommen noch. Was waren da jetzt die großen Themen oder zuerst mal, wer kam denn da überhaupt hin und wollte sich einbringen?
Ja, also die Menschen, die jetzt da waren, die letzten beiden Abende an den Regionalkonferenzen, das ist sozusagen eine recht bunte Mischung. Das sind zum einen Vertreterinnen und Vertreter aus dem Schulbereich, einige Schulleitungen. Das waren etliche Menschen aus dem politischen Bereich, aus den jeweiligen Kommunen, die bei den Regionalkonferenzen konkret angesprochen wurden. Das waren auch Eltern, das waren auch Schülerinnen und Schüler, wurde gerade schon gesagt, das waren vielleicht nicht ganz so viele. Da hätten wir uns natürlich gefreut, wenn noch mehr kommen, weil die eigentlich die direkt Betroffenen auch wirklich sind. Und dann haben wir dort verschiedene Themen diskutiert. Und zwar haben wir Themen aktiv eingebracht, wo wir jetzt schon sehen können an den Zahlen, da müssen wir sozusagen Lösungen entwickeln im Schulentwicklungsplan. Und zusätzlich konnten die Menschen auch noch ihre eigenen Ideen mit einbringen zu Themen, die wir vielleicht gar nicht auf die Agenda gesetzt hätten, aber die eben aus den Anwesenden sozusagen noch mit eingebracht wurden.
Und was war das Top-Thema von den Themen, die Sie in der Vorbereitung sich überlegt hatten und eingebracht haben?
Also wir haben insbesondere an der Bergstraße, wo sowieso großes Bevölkerungswachstum ist, die Frage, wie sieht es aus, so insbesondere im Bereich der Gymnasialkapazität in den kommenden Jahren. Da steigen die Zahlen eben nochmal weiter an. Das wissen, denke ich, alle, die hier vor Ort zu den Schulen gehen. Das ist schon ziemlich voll dort. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, da gehen jetzt noch einfach mehr Kinder rein und alles ist gut. Wir müssen gucken, was können wir tun, damit die Kinder dann dort auch reinpassen in die bestehenden Systeme. Und das war ein großer Diskussionspunkt auch gewesen.
Und wenn wir bei diesem Thema bleiben, ich stelle mir als Laie vor, Grundschulen mögen voll sein, Gymnasien mögen voll sein. Aber wenn ich mir Real- und Hauptschulen angucke, ist, glaube ich, die Nachfrage nicht so groß.
Da ist sozusagen immer noch ein bisschen mehr Puffer in den Systemen. Deswegen, wenn die Bevölkerung insgesamt ansteigt, führt das sozusagen nicht direkt dazu, dass dann die Kapazität überschritten ist. Mhm. Während bei einer Schule, die jetzt schon voll ist, also wenn ich eine volle Grundschule habe oder eben ein volles Gymnasium habe, wenn dann die Gesamtzahl nochmal ansteigt, dann ist halt auch irgendwann die Kapazität überschritten.
Ja. Herr Engelhardt, Sie
wollen da... Ja, ich würde gerne eine Frage stellen, die ich gestern nicht einigen Leuten als Erklärung mit auf den Weg gegeben habe. Wir sehen ja am Horizont so einen Knick. Und das ist einer der Gründe, warum wir sagen, wir können jetzt nicht überall anbauen, zumal wir das Geld dafür auch gar nicht haben, aber weil wir ansonsten Leerstände schaffen. Dieser Knick hat ja einen demografischen Grund mit unserer Pyramide. Können Sie das nochmal erläutern?
Genau. Ja, der Knick ist tatsächlich sozusagen nicht so überraschend, weil es gibt eine Generation, die sogenannten Babyboomer, die sind ganz bundesweit betrachtet die stärkste Generation. Das sind Menschen, die sind jetzt so im Alter von circa 55 Jahren im Schnitt. So, und diese Menschen hatten Kinder oder haben Kinder, und diese Kinder wiederum haben Enkel, diesen Babyboomern sozusagen gemacht. Und diese Babyboomer-Enkel, das sind die Kinder, die jetzt gerade so zwei, drei, vier, fünf Jahre alt sind und die in den kommenden Jahren eingeschult werden. So, und ab dem Zeitpunkt, wo die dann aber auch alle eingeschult werden, kommen eben schwächer besetzte Generationen, weil einfach diese Babyboomer-Generation so viel mehr Menschen hat als alle Generationen, die sozusagen darauf folgen. Das heißt, die Generation danach, die müssten eigentlich viel, viel mehr Kinder pro Frau sozusagen bekommen. Und das sehen wir an den aktuellen Geburtenraten, die sind so stark rückläufig. Da zeichnet sich überhaupt nicht ab, dass die Frauen plötzlich dreimal so viele Kinder bekommen würden wie noch in den letzten Jahren.
Also ein Argument mehr, tatsächlich mit Modulen zu arbeiten, dass man sagt, man kann tatsächlich auch wieder rückbauen.
Ja, und das andere Argument ist auch, dass wenn wir sehen, also es sind ja Kinder, die sind im Prinzip schon da, die werden jetzt älter und die kommen relativ bald in eine fünfte Klasse dann auch. Wenn man jetzt anfängt zu überlegen, was komplett Neues zu bauen, also der ganze zeitliche Vorlauf, den man braucht, der würde auch tatsächlich nicht ausreichen für so ein relativ zeitnah erreichtes Maximum.
Herr Engelhardt, Sie waren ja auch bei beiden Konferenzen dabei. Gab es Themen, die Sie überrascht haben, die da aufgekommen sind in der Diskussion?
Also so wirklich überrascht hat mich nichts, weil ich ja schon aufgrund meiner Aufgabe viel vor Ort bin und ein Stück weit weiß, was sozusagen die Ideen auch sind, die in verschiedenen Orten da sind. Gestern im Ried wurde plötzlich relativ viel über den ÖPNV diskutiert. Und das hat mich insoweit überrascht, weil das eigentlich mit dem Schulentwicklungsplan zumindest unmittelbar nichts zu tun hat. Gleichwohl, natürlich, Schülerbeförderung und Schule gehören zusammen, weil das der Weg ist, wie man zur Schule kommt. Was mir aufgefallen ist, muss ich sagen, also die Erwartungshaltung ist aber inzwischen auch eine sehr hohe. Also wir haben hier im Kreis in den letzten Jahren den ÖPNV massiv ausgebaut, für sehr viel Geld und viel mehr geht gar nicht. Viele Regionen in Deutschland reduzieren inzwischen den ÖPNV, selbst im Rhein-Main-Gebiet den ÖPNV teilweise wieder, weil der Fahrermangel das nicht anders hergibt und weil auch die Kosten so immens gestiegen sind. Wir haben aufgebaut. Und wenn wir uns alle an unsere Jugendzeit zurückdenken, also in der Oberstufe bin ich täglich 18 Kilometer Fahrrad gefahren, weil mir meine Eltern die Wahl gegeben haben, Zug zu fahren oder das Zuggeld zu kriegen und Fahrrad zu fahren. Ich habe damit, ich bin Schwabe, ich habe damit, heute ist auch Weltspartag, ich habe damit mein Taschengeld aufgebessert, zumeist. Und ansonsten bin ich eben mit dem Zug gefahren, ich musste mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren. Der Bahnhof war 3 Kilometer entfernt. Und dann musste ich auch noch mal etwa 2 Kilometer vom Bahnhof in Marburg zu meiner Schule laufen. Das heißt, erst 3 Kilometer Fahrrad, dann 15 Kilometer Zug etwa und dann noch mal 2 Kilometer laufen. Oder die ganze Strecke mit einer Abkürzung mit dem Fahrrad. Und heute ist vielen schon 15 Minuten Zug zu fahren oder 20 Minuten Bus zu fahren irgendwie zu viel. Und da merkt man, wie Gewohnheiten sich verändert haben, aber das lässt sich nicht immer noch mehr verkürzen. Da gibt es irgendwann eine Grenze. Zumal auch Schüler ja nicht unbedingt immer die nächstgelegene Schule wählen. Also ich kenne viele, die in Heppenheim leben, auch meine Töchter, die nicht in Heppenheim auf die Schule gehen, sondern zum Beispiel in Bensheim, weil sie eine andere Schule gewählt haben. Und die müssen natürlich den Bus nehmen. So, und dann kommt jetzt noch ein Effekt, das habe ich dann gestern geschildert, weil dann auch über die vollen Busse gesprochen wurde. Also die Busse, wir versuchen immer nach den Sommerferien zu messen, wie voll sind denn die Busse, weil sich ja Schule ändert. Die Zeiten, die Fächer ändern sich, das lässt sich nicht alles prognostizieren. Und wir haben dann auch noch mal jetzt in der kalten Jahreszeit den Effekt, dass manche, die in der wärmeren Jahreszeit Fahrrad gefahren sind, jetzt in der kälteren Jahreszeit auf den Bus umsteigen. Deswegen bemessen wir das nochmal. Wenn eine Strecke richtig voll ist, wie hier die Strecke von zwischen Heppenheim und Bensheim, dann fahren da mehrere Busse hintereinander. Und wir erleben, dass dann von 4 Bussen, die relativ kurz nacheinander fahren, die ersten 2 echt leer sind. Und der letzte ist so proppenvoll, dass man da gar nicht mehr reinpasst, weil halt jeder versucht, so lange wie möglich zu schlafen. Ich kann das alles nachvollziehen, aber das schafft natürlich Probleme im System. Oder wir haben im Weschnitztal einen Zug, der hat viel Kapazität und deswegen wenig Busse, die in derselben Relation fahren, weil man das eigentlich gar nicht macht. Also da, wo schienengebundener Verkehr ist, wird eigentlich normalerweise auf Busse verzichtet. Und aber manchmal ist halt einfacher, nicht umsteigen zu müssen. Und solche Sachen haben wir alle. Und da muss man halt auch in Diskussionen auch manchmal sagen, es geht nicht alles, was gewünscht ist. Aber klar ist, Schülerbeförderung und Schulentwicklungsplan gehören schon irgendwie zusammen. Deswegen, mich hat es zwar überrascht, dass es gestern Thema wurde, aber im Nachhinein, na klar, irgendwie muss man das vernetzt denken.
Jetzt kommen wir mal auf die Schulgebäude, das eigentliche Thema zurück, das wir als Kreis ja in dem Zusammenhang haben. Da möchte ich mal fragen, wo drückt dann der Schuh? Also natürlich haben wir zu wenig Platz, zu wenig Räume, das ist das eine. Gibt es darüber hinaus noch ein großes Thema, von dem man sagt, oh, das packen wir jetzt an, das müssen wir anpacken? Vielleicht Sie beide nochmal dazu.
Also insgesamt ist ja so, dass die Schulen schon wahrnehmen, dass ihre Schülerschaft heterogener geworden ist in den Jahren und dass die Anforderungen, was man sich eigentlich wünscht, was Kinder lernen, sich tatsächlich auch geändert haben. Das heißt, sie sollen Projektarbeit machen, die sollen nicht mehr nur Frontalunterricht haben. Das heißt, Schulen wünschen sich sozusagen die Fläche letztendlich, um auch differenziert arbeiten zu können, um Kleingruppen zu bilden und so weiter. So, und da muss man aber schauen, man hat ja einen Gebäudebestand, man hat bestimmte Räume. Und ich denke, man muss sich einfach ein bisschen verabschieden von der Idee, dass man jeden Raum so nutzt, wie er bislang genutzt wurde. Und man sozusagen dann additiv zusätzlich weitere Räume braucht für dieses differenzierte Arbeiten. Sondern man muss schauen, wie kann man denn im Raumbestand differenziert arbeiten? Was brauche ich vielleicht an anderer Möblierung? Also passt vielleicht das nicht mehr so ganz, was man da mal reingestellt hat in die Räume und müsste das ein bisschen anders aussehen. Ich denke, von der Fläche insgesamt ist in Ihrem Kreis schon echt einiges an Schulraum vorhanden. Und ich finde es auch ganz gut, dass es inzwischen ja auch Personal gibt, was ganz konkret in die Schulen reingeht und guckt, was sind denn die Bedürfnisse, was wollt ihr verändern an euren pädagogischen Arbeiten und wie können wir euch dabei unterstützen, diesen Raum sozusagen besser nutzbar nochmal zu machen, in dem Sinne, wie ihr es eigentlich gerne einsetzen wollt. Und ich denke, wenn man so vorgeht und die Gebäude sich sozusagen dann auch Stück für Stück vornimmt und schaut, welche Veränderungen sind denn möglich, dann kann man auch mit diesem vorhandenen Schulraumbestand einiges tun.
Wo drückt der Schuh, Herr Engelhardt? Was haben Sie mitgenommen aus den beiden Veranstaltungen?
Ein bisschen knifflig wird es tatsächlich in ein paar Jahren für einen überschaubaren Zeitraum von 3 Jahren mit den Gymnasialkapazitäten. Da erarbeiten wir aber Lösungen. Das ist ja Teil des Schulentwicklungsplans. Wir haben natürlich Bedarfe, die wir schon kennen, zum Beispiel Lorsch, die Grundschule, die muss dringend gebaut werden, die zweite. Wir brauchen eine weitere Grundschule in Viernheim. Wir haben Schulen, die wir dringend erweitern müssen. Da spielt auch das Thema Gymnasium eine Rolle, zum Beispiel das Lessing-Gymnasium Lambertheim. Da sind wir am Planen und werden da komplett neu bauen. Das ist auch viel zu klein perspektivisch. Das reicht nicht mal mit den Modulen, die dort jetzt stehen, für das aus, was wir brauchen. Und deshalb ist schon sehr vieles zu tun. Und das wird viel Geld kosten. Und wir müssen dann auch eine Diskussion darüber führen, weil wir bauen die Schulen schon, indem wir auch Schulden machen. Wo ist da das Optimum zwischen der finanziellen Belastung der Zukunft einerseits und andererseits aber dem Wissen, dass die Schülerinnen und Schüler die Zukunft unserer Gesellschaft sind. Deswegen ist mir ja Schule so wichtig. Und diese Diskussion, einen klugen Mittelweg zu finden zwischen den Ideen und Bedürfnissen, die da sind, den Möglichkeiten, die wir haben, und trotzdem bei dem zu bleiben, worauf wir, glaube ich, stolz sind, dass wir ein sehr guter Schulstandort sind und dass auch sehr viele Lehrer sagen, die von woanders hierher wechseln, dass unsere Schulen wirklich sehr gut ausgestattet sind, dass hier viele Möglichkeiten bestehen. Das sozusagen alles unter einen Hut zu bringen, das ist die Hauptherausforderung.
Gut, dann kommen wir abschließend nochmal zum Thema Digitalisierung. Frau Dr. Reinemann-Matatko, Sie haben den Vergleich auch zu anderen Landkreisen. Inwieweit sind die Schulen im Kreis Bergstraße schon digital? Was kann man da sagen? Wie sieht sonst der Standard aus?
Ja, also ich war ja vor 5 Jahren bei Ihnen, als der Schulentwicklungsplan das letzte Mal fortgeschrieben wurde. Und was tatsächlich damals beeindruckend war, ist, dass Sie damals über Digitalisierung gesprochen haben und auch Dinge umgesetzt haben. Und das war noch vor der Corona-Pandemie, wo ich eben im Vergleich sagen kann, so ziemlich alle sonstigen Schulträger haben sich um das Thema gekümmert, aber erst als die Corona-Pandemie da war, als es im Prinzip zu spät war und man dann gemerkt hat, wir brauchen jetzt irgendwie mal eine Infrastruktur, um auch überhaupt digital arbeiten zu können. Also da waren sie schlichtweg vor 5 Jahren sozusagen schon ein deutliches Stück auch im strategischen Ansatz voraus. Und ich denke, davon profitieren die Schulen nach wie vor, weil wenn man sozusagen Vorreiter ist, dann hat man auch Vorteile, auch vor dem Hintergrund bestimmter Förderkulissen, also diejenigen, die auch einfach schnell wissen, wie wollen wir uns weiterentwickeln, was schreiben wir in den Förderantrag, die können natürlich auch Mittel viel zügiger abrufen als diejenigen, die wirklich sehr, sehr lange gebraucht haben, überhaupt zu entwickeln, was wollen wir denn an Geräten in unseren Schulen haben. Ja, also da sind sie tatsächlich sehr, sehr gut aufgestellt.
Gut, das heißt, von der Ausstattung her funktioniert alles. Die Frage ist ja dann immer, wird das auch so genutzt, wie das genutzt werden soll?
Aber das ist die Frage bei vielen Dingen, ja, ne? Ob man so nutzt. Das hängt letztendlich an den einzelnen Schulen, wie man die Dinge, die man sozusagen zur Verfügung stellt, auch ganz konkret im Alltag einsetzt. Ich denke, da gibt es kein so ganz pauschales Bild, was man über alle Schulen ziehen kann.
Da sind die Schulen, glaube ich, noch sehr heterogen aufgestellt. Ne? Gleichwohl wir die, glaube ich, alle gleich ausstatten. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, wie die Schulen technisch ausgestattet sind.
Also die Schulen haben eigentlich, ich muss sagen, noch nicht jede, weil wir immer noch Lieferengpässe über lange Zeiträume hatten. Eigentlich gibt es keine normalen Tafeln mehr, sondern diese interaktiven Whiteboards. Unsere Schulen haben, das läuft, ist inzwischen komplett durch. Jede Schule im Kreis ist an Glasfaser angeschlossen. Das sind übrigens alles lange Prozesse. Das hat jahrelang gedauert, bis die Tiefbauarbeiten überall durchgeführt waren von der Telekom und von den anderen Anbietern. Und es hat uns viel Geld gekostet. Alle Schulen sind, oder fast alle, komplett mit WLAN ausgeleuchtet. Das heißt, auch ich mit meinem Handy, das einen solchen Schul-WLAN-Zugang hat, ich kann in jedem Klassenzimmer, jeder Schule im Kreis mit demselben Zugang ins Internet. Und wir haben so eine Art Warenkorb. Das heißt, es gibt zum Beispiel je nach Schulform pro so und so viele Schüler so viele Geräte. Im Schnitt sind das so 1 zu 2,5, also ein Gerät für 2,5 Schüler. Und da gibt es verschiedene Gerätekategorien, Tablets, PCs, Notebooks. Und die Schule kann dann im Rahmen ihres Konzeptes aus diesem Warenkorb auswählen und bekommt dann die entsprechenden Geräte. Mhm. Und wir planen gerade den nächsten Rollout. Das heißt, jeweils für 5 Jahre sind die Geräte da und dann werden sie ausgetauscht. Also das ist, was wir so in etwa machen. Und mir ist es ein Anliegen, dass die Schulen das tatsächlich auch nutzen. Das heißt, wir versuchen auch Medienpädagogik ein bisschen voranzutreiben. Ganz spannend ist, das können Sie sich auch mal ansehen, da bin ich echt stolz darauf, wir haben einen Showroom mit Fachkraft. Und in dem sind wirklich, der hat eine Hammerausstattung. Da gibt es Drohnen, ein Fernsehstudio, Roboter und so weiter. Und da wollen wir Lehrer zeigen, welche technischen Möglichkeiten es für Schulen gibt. Und die Schulen können es dort auch ausleihen. Zumindest teilweise, je nachdem, welche Qualifikationen vorhanden sind. Also wir wollen einfach Schulen dazu bringen, auch Dinge auszuprobieren.
Dann danke ich jetzt schon mal für das Gespräch. Sie haben es gehört, wir haben ein spannendes Thema. Wir haben auch noch 2 Regionalkonferenzen. Da schreiben wir unter dem Post, wann die stattfinden, damit möglichst viele noch kommen und sich einbringen. Dann kommen wir zum Schluss noch ganz kurz zu unseren Veranstaltungen. Was ist am Wochenende los? Was machen Sie? Wo trifft man Sie?
Da muss ich auf meinen Zettel schauen. Ich weiß, dass ich relativ lange am Samstag auf dem Kreisparteitag der CDU Bergstraße bin. Erstmal am Freitag ist Feiertag, nicht bei uns, sondern in Baden-Württemberg. Und davon werden relativ viele zum Einkaufen nach Hessen kommen. Erfahrungsgemäß ist Rhein-Neckar-Zentrum richtig voll. Es ist Allerheiligen und aller Seelen. Samstagabend bin ich in Waldmichelbach. 100 Jahre Kreisfeuerwehrverband wird dort gefeiert. Das ist mein Jubiläum. Und am Sonntag ist im Kurfürstensaal ein Jubiläumskonzert, 20 Jahre Noah e.V. Es ist wahrscheinlich noch viel mehr los. Das steht jetzt auf meinem Zettel. In Rimbach ist Kerwe, habe ich irgendwo gesehen. Ich hoffe, das stimmt. Aber ich glaube schon.
Also, wenn nicht, korrigieren wir das noch.
Aber wir gehen aber ansonsten, wenn Sie Veranstaltungstipps haben, schreiben Sie das einfach im Kommentar.
Wunderbar, ja, das war's für heute. Nächste Woche sehen wir uns gern wieder.
Danke, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen und fröhlich.